Auch von meiner Seite aus ein herzliches Grüß Gott zu unserem Gottesdienst. Und ich freue mich, dass ich heute die Predigt halten darf. Liebe Gemeinde, wenn wir ein Tier sein könntet, was stellen wir uns vor? Ich denke da an einen Adler. Ein Adler, der so über Heiderbach oder gut, vielleicht in Heiderbach eher in Milan oder ein Habicht oder sowas, aber egal, wie er über Heiderbach schwebt, und alles unten auf dem Boden mit seinen scharfen Augen überblickt. Jeden Winkel erkennt, jedes Mäusle, jede Schattierung, jedes Grün, jedes Blau, jedes Braun. Er erblickt alles und überblickt alles und steht über vielem. Auf der anderen Seite denke ich an den Regenwurm. So Hobbygärtner oder Hobbybiologe mögen es mir verzeihen, aber ich habe keine wirkliche Ahnung, was so ein Regenwurm macht der ganze Tag, aber er wühlt in der Erde, sieht eigentlich kein Sonnenlicht und sein Lebenssinn bleibt mir ein bisschen verborgen. Und Hand aufs Herz, mir geht es auf jeden Fall so, wenn mir wählen könnte, soll er mir ein Adler sein oder ein Regenwurm, ich habe mich da spontan für einen Adler entschieden. Und ich denke, dass das viele von uns genauso machen würden. Und wenn wir schon mal dabei sind, wenn wir wählen könnte zwischen Klugheit und Einfalt, so der Adler als kluges Tier, der alles überblickt, der alles im Griff hat, oder jetzt eher so ein bisschen einfältig, der Regenwurm, wie er da im Boden rumwühlt. Das kann man ganz gut bei uns Menschen an so einem Intelligenzquotienten messen. Hätte mir lieber einen Intelligenzquotient von 70, das wäre dann eher Richtung Regenwurm, oder hätte mir gern einer von 130, das wäre Richtung Adler gegangen in unserem Beispiel. Wir Menschen sind zwischen 85 und 115 Punkte bei diesem Intelligenzquotient und das ist gut so, sonst wäre man ein Wurm oder ein Adler. Ist gut, dass wir Menschen sind. Aber kommt es drauf an hier in unserem Leben? Kommt es darauf an, ob wir ein Adler oder ein Wurm sind? Oder kommt es darauf an, was wir sein wollen? Oder kommt es darauf an, was Gott von uns will? Und ich stelle das zumindest bei mir selber oft fest, dass das zwei Paar Stiefel sind. Was ich will und was Gott möchte. Wir möchten gern groß herauskommen und hoch hinaus. Und bei unserem Gott ist es anders. Nur wer sich klein macht, gewinnt an Größe. Und wer nicht nach allen Seiten offen ist, erkennt Großartiges. Diese scheinbare Widersprüchlichkeit greift Jesus auf, indem er in Matthäus 11 unserem heutigen Predigttext ausruft. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast, und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist dir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In diesem Heilandsruf, diesem Lobpreis Jesu, finden wir drei Aspekte, die ich ein bisschen rausgearbeitet habe. Da geht es einmal, ja, um die Kleinen und um die Großen. Und hier geht es einmal um die Mühseligen und die Geschundenen. Und dann geht es auch noch um die Ruhe und das Joch, das Jesus uns auferlegt und seine leichte Last für uns hat. Punkt 1, die Kleinen und die Großen. Wer einfältig ist, erkennt Großes. Und wer sich klein macht, gewinnt Größe. Wenn wir unsere Blumenblüte mal angucken, so eine ganz kleine Gänseblümle oder sowas, ne? Wie viele Facetten so eine Gänseblümle hat, wie viele Pollen und Verästelungen und kleine Blütenblätter und so weiter. Das ist ein filigranes Geschöpf mit voller Vielfalt. Oder wenn wir uns auf einen Quadratmeter Wiese mal legen, uns klein machen und gucken, was in dem Mikrokosmos alles da rumschwirrt und kriecht und fleucht. Und wenn wir uns klein machen, erkennen wir Großes. Wenn wir das Kleine angucken, erkennen wir Großes im Kleinen. Und so denkt unser Jesus auch, als zwei Jünger Karrierepläne machen und darüber streiten, wer wohl der Größte ist, sagt Jesus zu ihnen: Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Das steht in Markus 10, Vers 43. Und das ist genau der Widerspruch zu dieser Welt. In dieser Welt muss man stark sein, muss man andere auch mal auf die Seite drängen oder muss man über andere Menschen drüber springen. Aber wir sollen eben nicht so sein wie diese Welt. Und in Weiterführung dieser Erkenntnis könnte man auch sagen, Gott erhöht, indem er erniedrigt. Und dieses Handeln unter dem Gegensatz sehen wir sogar an Jesus selber. Nur durch Krippe und Kreuz kam es zur Auferstehung und zur Himmelfahrt. Also Krippe und Kreuz waren damals quasi das Niedrigste oder Schlimmste, was dir hat passieren können, wenn du dein Kind nicht in ein gutes Zimmer zur Welt bringen hast können oder noch schlimmer, am Kreuz zu hängen wie die letzte Verbrecher. Das war die Demut und es wurde groß durch die Auferstehung und die Himmelfahrt. Nur weil Jesus sich demütigte, konnte er verherrlicht werden. Das war aber schon für die klugen und weisen Zeitgenossen Jesu sehr schwer zu verstehen. Und wie soll so ein Zimmermann aus Nazareth, so ein Wanderprediger von so einem kleinen Kaff ein verheißener Messias sein? Ja, Gott erkennen ist nicht einfach und Gott zu erkennen ist wahrscheinlich, oder es ist so, ein Ding der Unmöglichkeit. Da haben sich schon viele Menschen, Denker, Dichter, Philosophen, Theologen, abgemüht, Gott zu erkennen. Da haben sie tolle Bücher drüber geschrieben, tolle Ausarbeitungen gemacht drüber. Aber Gott erkennen. Und wenn es zu einer Kenntnis kommt, dann sollte es zu einer Erkenntnis kommen und von der Erkenntnis zur Anerkenntnis. Aber hier geht es gar nicht ums bloße Begreifen oder ums Verstehen. Es geht hier ums Vertrauen und das Gehorchen. Und hier sind wir allesamt gerne Blinde. Wir sind alle darauf angewiesen, dass Gott uns die Augen für seine Wirklichkeit und seinen Willen öffnet. Und Gott zeigt sich gerade eben nicht in den Weise und Kluge, sondern in den Unmündigen oder wörtlich den Kleinkindern. Und warum macht es Gott? Warum erkennen die Einfältige Gott besser und die Kluge eben nicht so gut? Genau aus dem Grund, weil es gar nicht auf Klugheit ankommt beim Glaube. Das ist gar kein Kriterium für Glaube, die Klugheit. Ja, er zeigt es denen, die aus eigener Kraft nichts können, die darauf angewiesen sind, dass jemand sie hochhebt, damit sie in die Welt schauen können. Und Kleinkinder sind voller Vertrauen, weil sie die Erfahrung gar nicht kennen, auf eigene Beine zu stehen. Und eben weil sie nicht so klug sind wie die Weisen, werden sie auch niemals sagen, ich weiß Bescheid, ich brauche keine Belehrung oder ich brauche keine Richtschnur. Die Starken verlassen sich eben gern auf sich selbst. Die Kleinen verstehen darum viel besser, was es mit Jesus auf sich hat. Sie können nur überleben, weil sie sich halten und tragen lassen. Gott will seine Größe den Kleinen zeigen und er will dadurch seine Größe uns an den Kleinen zeigen. Das andere, wenn Kluge und Weise Jesus und Gott erkennen würden, wäre es irgendwie nachvollziehbar. Aber so ist es ein unbegreifliches Wunder, ein Geheimnis des Reiches Gottes, die Veränderung, die Geistesveränderung, die nur der Heilige Geist bewirken kann. Zu Punkt 2, die Belasteten finden Ruhe. Hier geht Jesus noch einen Schritt weiter. Er selbst, die Weisheit Gottes, ruft den Menschen zu sich. Und zwar auch wieder eine ganz besondere Gruppe, nämlich die Mühseligen und die Beladenen. Und damit sind nicht nur ausgebrannte und erschöpfte Menschen gemeint, sondern auch Menschen, die sich abgemüht haben, Gott zu erkennen. Die Heuchler und die Spötter und die Besserwisser, die versuchten, Gott zu erkennen oder eben nicht zu erkennen, sondern zu widerlegen. Eine tiefe Sehnsucht nach Heil und Erlösung tragen sie in sich, nach Lebenssinn und nach Lebenserfüllung, die aber am Ende trotz aller ihrer Bemühungen nicht vorwärts gekommen sind. All jene Menschen, die sich mit religiösen und sittlichen Pflichten beladen haben oder beladen worden sind, oder mit dem Erforschen und Durchdenken der Weisheiten dieser Welt, allen diesen Menschen sagt Jesus, ich werde euch Ruhe verschaffen. Ein Kind verliert auf dem Jahrmarkt seine Eltern oder in einer großen Menschenmenge und Panik steigt auf in dem Kind. Es ist auf einmal klein, alles ums Rum wird größer und ängstlicher es wird ängstlicher und alles ist verloren. Es findet die Eltern nicht mehr. Panik steigt auf, Angst steigt auf und dann plötzlich 20 Meter weiter vorne sieht das Kind zwei bekannte Köpfe, Mama und Papa, die um sich gucken und nach dem Namen oder der Name von dem Kind rufen. Und dann wird aus dieser Panik und aus diesem Angstgefühl die Umkehr, die Geborgenheit. Ich kehre wieder zurück zu meinen Eltern. Ich bin wieder im Schutz. Ich bringe euch an das Ziel all eurer Sehnsüchte. Ihr müsst euch nicht länger abmühen. Und mit der Ruhe stellt Jesus uns hier keine Pause auf oder einen Ruhestand hier auf der Erde in Aussicht. Nee, sondern die Ruhe, die jemand hat, der seinen Platz in dieser Welt nicht durch sich selber definiert, sondern durch Jesus definiert. Und die Ruhe, die wir einmal im Himmel haben werden. Deshalb werden wir hier auf der Erde nicht einfach von unseren Lasten des Lebens verschont. Nein, wir sind von dieser Welt und wir bleiben auch in dieser Welt mit ihren ganzen Leiden und Lasten. Aber Jesus hat Wasser des Lebens für uns und bereitet uns und bringt uns zur Ruhe im Hier und Jetzt und zur endzeitlichen Ruhe in der Ewigkeit. Das lesen wir unter anderem in der Offenbarung 7, Vers 17. Denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und für sie sorgen. Es wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Ein dritter Punkt. Die Last ist tragbar. Wir können das Joch tragen. Jesus sagt nicht, befreit euch doch von eurem Joch. Nee, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Wir sollen unser Joch, sein Joch auf uns nehmen. Also seine Herrschaft über unser Leben. Ihm die Regentschaft unseres Lebens übergeben. Dieses Joch aber drückt und bedrückt nicht, sondern es ist leicht. Jesus ist der beste Herr, den wir haben können. Wer sich unter Jesus stellt, der lernt von Jesus auch Sanftmut und Demut. Also doch eher Regenwurm wie Adler. Sanftmütig zu sein ist dabei keine Charaktereigenschaft, sondern meint die helfende Liebe, die andere Menschen zur Lebensquelle führt. Und demütig zu sein ist keine Unterwürfigkeit, sondern braucht Mut. Mut, unter dem Joch zu bleiben. Und beides, weder die Sanftmut noch die Demut, können wir nicht von uns aus. Sanftmut und Demut ist keine Charaktereigenschaft eines Menschen. sondern müssen es uns schenken lassen. Denn wer denkt oder weiß, dass er demütig ist, der ist es gar nicht. Es kommt nicht von uns. Sanftmut und Demut kommt durch Gott. In Hesekiel 36, 26 heißt es: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. So dürfen wir hinter Jesus hergehen, ihm nachfolgen in Sanftmut und Demut, unter dem leichten Joch seiner Herrschaft und unter dem Ausblick auf diese wunderbare ewige Ruhe. Und was immer das Leben auch für uns bereithalten mag an Lasten und Mühen, wir dürfen mit allem zum Heilen der Beladenen kommen. Ich komme zum Schluss. Eine kleine Geschichte. Ein Pilger hat einen Traum. Er beklagt sich, dass sein Kreuz zu schwer für ihn sei. Und da führt ihn Gott in eine große Halle, wo alles voll mit Kreuzen steht. Und sagt, hier ist das ganze Leid der Menschheit versammelt. Und du, Pilger, darfst dir ein Kreuz aussuchen, was dir am besten passt. Er sieht ein dünnes, aber dafür ist es länger. Dann sieht er ein kleineres, aber wo er es aufhebt, ist es schwer wie Blei. Und endlich entdeckt er dahinter eins, das scheint ihm zu gefallen. Und er probiert es auf seine Schulter zu legen. Und plötzlich tat es ihm weh, weil es wie ein Dorn in seine Schulter rein drückte. Und da wollte er dann schon aufgeben und plötzlich sieht er da ein Kreuz. Das hat er offenbar übersehen. Das ist nicht so groß und das ist nicht so schwer. Er scheint zu passen. Als er es in die Hand nimmt, merkt er, das ist mein eigenes, das ich bisher getragen hatte. Warum ist die Last leicht, die Jesus uns auferlegt und sein Joch sanft? Sein Joch ist ein Doppeljoch. Er trägt und steht neben uns. Amen.